Hab gehört. Der Podcast der Herzog-August-Bibliothek.
Es ist 1596. Philipp Heinhofer, Kaufmann, Kunstagent und Diplomat aus Augsburg, reist durch Europa. In seinem Gepäck ein Buch. Seite für Seite füllt es sich mit kunstvoll gestalteten Wappen, kalligrafierten Sinnsprüchen und den Unterschriften der mächtigsten seiner Zeit. Könige, Kaiser, Fürstinnen. Heinhofers großes Stammbuch, auch Album Amicorum genannt, ist kein privates Erinnerungsstück, sondern ein politisches Werkzeug. Ein Netz aus Kontakten, ein Prestigeobjekt, strategisch kuratiert. Wenige Jahre später beginnt Franz Dohausen, Student in Helmstedt, sein Stammbuch. Freunde, Mitstudenten und Professoren hinterlassen Zitate, Widmungen und gelegentlich kleine Zeichnungen. Weniger repräsentativ als Heinhofers Album dokumentiert es dennoch eindrucksvoll ein wachsendes Netzwerk und den Weg eines Mannes, der später Bürgermeister von Braunschweig wird. Und dann ist da Herzog August von Braunschweig-Lüneburg. Auch er führt ein Stammbuch, als Gelehrter, als Sammler, als Herrscher. Die Widmungen, die er erhält, spiegeln seinen Rang, seine Netzwerke und seine Leidenschaft für Bücher. Als Philipp Heinhofer stirbt, versucht August, dessen Stammbücher zu erwerben. Er weiß, was sie wert sind. Nicht nur materiell, sondern vor allem als Zeugnisse eines Lebens im Zentrum der politischen und kulturellen Bewegungen der Zeit. Stammbücher erzählen Geschichten von Freundschaft, Status, Erinnerung und von Macht. In dieser Folge blicke ich mit Dr. Sven Limbeck, dem stellvertretenden Leiter der Handschriftenabteilung der Herzog-August-Bibliothek, und Dr. Philipp Haas, Archivrat im Niedersächsischen Landesarchiv, auf eine Kulturtechnik, die tiefe Einblicke in die sozialen Strukturen des 16. Jahrhunderts erlaubt. Hallo Herr Limbeck, hallo Herr Haas, wie schön, dass Sie da sind.
Hallo.
Was genau ist denn nun eigentlich ein Stammbuch?
Ja, also wenn wir heute den Begriff Stammbuch hören, dann denken wir erstmal an das sogenannte Familienstammbuch. Das heißt, wir denken an so einen kleinen Hefter, meistens in schwarzer Farbe, DIN A5 Größe ungefähr, und darin befinden sich dann ja sogenannte Auszüge aus den Personenstandsregistern, also typischerweise etwa Geburtsurkunden und Ähnliches.
Das klingt nach Bürokratie.
Ja, aber in der frühen Neuzeit hat man gerade das nicht unter einem Stammbuch verstanden, sondern der Begriff ist schon gefallen, ein sogenanntes Album Amicorum, so der lateinische Begriff, also ein Freundschaftsbuch. Das heißt, man hatte Bücher oder hatte ein Buch, das hat man seinen Freunden gegeben. Und da haben die sich eingetragen, also in Form von Texten. Es wurden aber auch kleine Zeichnungen, Wappenzeichnungen erstellt, Bilder etwa von Städten, in denen man sich befand. Oder es wurden Drucke ausgeschnitten, etwa Kupferstiche, die hat man eingeklebt. Und vieles andere schmückende Beiwerk. Dieser Begriff Freundschaftsalbum, der suggeriert dann doch so eine Art Einfachheit, die es so gar nicht gab, weil häufig handelte es sich gar nicht um wirkliche Bücher oder Alben, sondern einfach erstmal um lose Zettel, die man hatte und später einbinden wollte. Manchmal hat man das getan, manchmal nicht. Und auch der Begriff der Freundschaft ist ja kein ganz einfacher, denn da gab es natürlich Leute, die standen einem nahe, die sich da eingetragen haben. Und da würden wir auch heute sagen, das waren Freunde. Aber je nach Art dieses Stammbuchs hat man auch einfach eher professionelle Beziehungen da eintragen lassen oder flüchtige Bekannte oder einfach Prominente, deren, ja, wir würden sagen, Autogramme man sammeln wollte.
Mythen und Gerüchte.
Album Amicorum, das haben Sie gerade gesagt, Herr Haas, bedeutet wörtlich Buch der Freunde oder auch Freundschaftsalbum. Das ist dann aber nicht das gleiche wie das Freundebuch, was man jetzt so aus der Grundschule kennt, aus der eigenen Grundschulzeit oder jetzt von den Kindern, die das mit nach Hause bringen, wo man dann seine Lieblingsfarbe einträgt und nette Sprüchlein, oder?
Das ist nicht das gleiche, aber man kann diese Form des Freundebuches schon in die Tradition der Stammbücher stellen. Einerseits, weil sie im Grunde eine ähnliche Funktion erfüllen, nämlich Beziehungen herzustellen und zu dokumentieren und weil es auch in der frühen Neuzeit zumindest als eine mediale Form des Stammbuchs eben auch schon das Einschreibebuch gibt. Das heißt, wir haben einfach konfektionierte Formen, die Vorgaben machen, was und wie man das einträgt. Also Stammbuch, auch wenn es Buch heißt, nicht alles, was ein Buch, wie ein Buch aussieht, ist auch ein Buch. Album Amicorum ist eigentlich richtiger, eine Sammelform. Und dafür gibt es eben auch schon in der frühen Neuzeit Vordrucke, die richtiggehend Stammbuch heißen, die man erwerben kann und die im Grunde genommen die Leerstellen vorgeben, wo man die Stammbucheinträge hinein macht in Form von Kartuschen. Auch ansonsten hat man gerne im Grunde gedruckte Bücher verwendet als durchschossene Exemplare. Das heißt, man hat bedruckte Seiten mit leeren Seiten abgewechselt und da die Möglichkeit gegeben, Einträge zu machen.
Ein kleiner Unterschied besteht so ein bisschen in den, sagen wir mal, Benutzern dieser Freundebücher. Die sind ja meistens heute im Kindergartenalter oder in der Grundschule. Also wer Kinder in dem Alter hat, kennt das. Die können dann häufig auch nicht selber schreiben, sondern brauchen die Eltern, um das auszufüllen. Und das Ganze hat auch vielleicht nicht so, für die Kinder schon, aber nicht ganz so den ernsthaften Charakter, wie es das in der frühen Neuzeit hatte. Also klar, da hat man auch gespielt mit Einträgen und Ähnlichem, aber ja, es war jetzt keine Kinderbeschäftigung.
Und es wurde vermutlich nicht nach der Lieblingsfarbe, dem Lieblingstier und der Lieblingskapelle gefragt?
Also diese Inhalte haben sich natürlich schon verändert. Also die Art und Weise, wie man sich in der frühen Neuzeit einträgt, ist auch konventionalisiert, aber doch nicht in so einer schematischen Art und Weise. Und ich weiß nicht, ob es in der frühen Neuzeit sowas wie Lieblingsfarben gab. aber natürlich, ich habe irgendwie bei diesen Freundschaftsbüchern, es gibt, die sind ja auch thematisch. Also es gibt Pokémon-Freundschaftsbücher und es gibt irgendwie all das, das sind in der Frühneuzeit andere Themen. Also das sind eher die Emblembücher, die man da verwendet.
Ach so.
Aha. Gehen wir noch mal einen Schritt zurück. Woher stammt denn die Gattung Stammbuch und wer hat sie ursprünglich entwickelt oder verwendet?
Ja, das wissen wir nicht so ganz genau. Aber es gibt natürlich eine ganze Reihe von Vorformen, die auf diese Praxis und diese Form des Stammbuchs hinlaufen. Man muss aber vielleicht überhaupt ein bisschen über die Voraussetzungen nachdenken. Und da greife ich jetzt mal so ganz tief in die Mottenkiste der Kulturgeschichte. Man sagt also, Memoria-Funktion, also ist ganz, ganz wichtig für die Menschen. Aber wenn wir sozusagen den Übergang vom Mittelalter zur Neuzeit uns anschauen, dann ist die Memoria des mittelalterlichen Menschen eher so auf das Jenseits ausgerichtet und der neuzeitliche Mensch wird eben diesseitiger. Das heißt, es spielt einfach eine viel größere Rolle, Spuren zu hinterlassen, aber auch die Spuren anderer einzusammeln. Und das hat ganz, ganz unterschiedliche Formen und reicht vom Grabstein und Genotaph bis hin eben aber auch zu solchen sozialen Medien wie dem Stammbuch. Und wir gehen im Grunde davon aus, dass das in Wittenberg an der ersten Universität der Reformation passiert ist, dass Studierende sozusagen die Spuren der bedeutenden Persönlichkeiten, die dort gelehrt und gewirkt haben, also Luther und Melanchthon, eingesammelt haben, die sich eben sozusagen verschriftlicht haben durch ihre Unterschrift in Form eben des Autographs, der authentischen Hinterlassenschaft. Und das hat quasi so ein Reliquiencharakter und da gewinnt sozusagen die Schrift über ihre eigentliche Mitteilungs- und Festhaltefunktion hinaus an Bedeutung. Ne? Also es wird die, das wird zu einem Ding. Wir würden sagen, solche Einträge werden zu Semiophoren. Ne? Also sie werden bedeutungstragend über sich selbst hinaus. Und also dieses Einsammeln von authentischen Spuren und Zeugnissen, das ist vermutlich die erste Funktion und der Ursprung von Stammbüchern.
Ja, es fließen da noch weitere Traditionen erkennbar mit ein. Also etwa daher vielleicht auch der Begriff das adlige Stamm- und Wappenbuch. Mhm. Also das gibt's auch schon im Spätmittelalter. Das heißt Adlige, die ihre Namen, Wappen, Abstammungen sammeln. Und die sind dann auch eine Benutzergruppe eben solcher Stammbücher im Sinne von Bücher der Freundschaft, wie wir die hier betrachten. Und da fließen dann eben auch Elemente wie eben diese Wappendarstellung mit ein. Also man könnte so sagen, die verschiedenen Benutzergruppen bringen dann auch so ein bisschen ihren Hintergrund in diese Gattung Stammbuch mit ein.
Wir haben es eingangs schon erwähnt, ein Stammbuch war auch ein Instrument der Macht oder der Machtausübung vielleicht. Wie konnte denn so ein Stammbuch Zugang zu höheren gesellschaftlichen Kreisen oder politischen Machtstrukturen erleichtern? Wie lief das konkret ab? Da hatte man also gesammelt Reliquien oder dokumentiert etc. Und dann?
Ja, über die konkrete Praxis wissen wir oftmals nicht so viel. Es gibt aber so ganz gute Beispiele. Sie haben ja eingangs das Hainhofer Stammbuch erwähnt. Und das ist ein ganz guter Fall, wo man das zeigen kann. Hainhofer hatte als Agent natürlich Zugang zu adligen Persönlichkeiten und hat wahrscheinlich die direkt angesprochen. Aber er hat dann eben tatsächlich schon eine Sammlung von Stammbucheinträgen gehabt, ein gebundenes Buch, mit dem er auf Reisen war. Und dass er auch, wenn er sich angekündigt hat, in Briefen angekündigt hat. Er sagt, ich hab ein Stammbuch, wollt ihr das bitte sehen? Und dann muss man sich das vorstellen, dass er das vorgelegt hat, dass er das zum Teil auch geschickt hat. Und die adligen Personen, die sich dort eintragen sollten, haben gesehen, da hat sich ja schon Kollege so und so eingetragen und hat auch sein Wappen da reinmalen lassen und so weiter. Also. Und da muss ich natürlich jetzt mithalten. Mhm. Und dann gibt es eben genau diesen Verstärkungsprozess, dass man sozusagen immer mehr Einträge kumuliert und
das potenziert sich dann.
Das potenziert sich.
Wie wenn man heute, also Mann, wenn irgendjemand heute auf eine VIP-Party eingeladen wird und dann weitere VIPs kennenlernt und so weiter. Also so schon auch ein bisschen angeberisch, oder, das Ganze?
Also es geht um Prestige. Es geht um das Sammeln von Prestige, ja. Hm.
Ja, das ist auch bei dem angesprochenen Dohausen-Album so zu sehen. Also Franz Dohausen hat ein Album, das benutzt er erst als Student. Dann muss er quasi das Studium, wir würden heute sagen, abbrechen. Sein Vater ist Großhändler, er nimmt ihn mit auf Reisen.
Warum musste er abbrechen?
Weil der Vater ihn eben in sein Großhandelsgeschäft reinziehen wollte und er musste ihn auf Handelsreisen begleiten nach Nordeuropa. Und es war auch offenbar nicht so wichtig, dass er wirklich diesen Abschluss hatte für diesen Karriereweg, sagen wir mal. Und es wurde dann zu einem Reisestammbuch. Das heißt, er hat es dort vor allem prominenten Personen vorgelegt. Teilweise waren die offenbar zu Gast bei denen. Teilweise hatten sie dort Audienzen, etwa bei der dänischen Königsfamilie. Also da trugen sich dann die männlichen Mitglieder ein, der König, der Kronprinz und so weiter. Und da wurde das dann offenbar bei der Audienz überreicht. Aber dann wird es, als Dohausen dann, sagen wir mal, im mittleren Alter Politiker wird, später auch Bürgermeister der Stadt Braunschweig wird, eben zu einem politischen Stammbuch. Und das gibt es in dieser Ausdrücklichkeit gar nicht so häufig, muss man sagen. Häufig sind das eben studentische Stammbücher oder für diese Adelsreisen oder Ähnliches vorgesehen. Und er sammelt dann wirklich Diplomaten und wichtige Leute, die nach Braunschweig kommen. Also er verlässt die Stadt nicht. Das ist ein bisschen die umgekehrte Konstellation wie bei Hainhofer, der ja dann umherreist oder das versendet. Sondern wer zu ihm kommt und vor allem in seinem Haus übernachtet, und sowohl das Album als auch, also auf dem Umschlag, als auch sein Haus zur Goldenen Rose hat eben eine goldene Rose da drauf. Und es wird sozusagen sein Gästebuch. Also wer bei ihm übernachtet und wichtig ist, der trägt sich dort ein. Aber es tragen sich eben auch Personen der städtischen Elite ein. Und er weist denen auch ihren Platz zu. Also eine schöne Seite ist, Da hat er die drei führenden Militärs der Stadt auf einer Seite gequetscht, schon das eher ungewöhnlich. Und er ist in der Zeit der Hauptverantwortliche für die Stadtverteidigung. Also er hat die offenbar angewiesen. Und auf der anderen Seite klebt er einen Kupferstich drauf mit einem Feldherrn, der da abgebildet ist. Und da steht sinngemäß, die Waffen allein nützen nichts, wenn nicht noch der gute Rat, das Konsilium, hinzukommt. Und er ist offenbar derjenige, der hier das Konsilium hat. Und die Militärs sind die Waffen und die sind ohne ihn nichts. Das heißt, er weist hier auch diesen Leuten ihren Platz zu und formt zumindest symbolisch die politische Struktur oder Tektonik dieser Stadtrepublik.
Ja. Je mehr Seiten oder je mehr Platz man im Buch einnimmt, desto mehr Raum greift man auch politisch?
Auch das, also gerade bei Dohausen kann man sehen, die wichtigen Leute stehen vorne. Ach. Und die weniger wichtigen Leute stehen hinten. Und ob die sich das jetzt selber ausgesucht haben, wie wichtig sie sind, sozusagen da ihr Fingerspitzengefühl angewendet haben oder ob er das gesagt hat, wissen wir natürlich nicht. Aber das spiegelt sich dort wieder. Und wie gesagt, wie im Falle jetzt dieser Militärs, wird dann auch sozusagen mal Sammeleinträge gemacht. Auch das gibt's. Also das Ganze ist schon wirklich in dem Sinne erkennbar Machtmittel.
Ja. Mhm. Hat das auch im Kontext von Eheschließungen eine Rolle gespielt? Wenn jetzt ein Stammbuchbesitzer ein Auge geworfen hatte auf irgendeine Fürstin, konnte man dann da hingehen und sagen, guck mal, ich habe hier dieses tolle Buch.
Ja, das ist eine wirklich sehr gute Frage. Also man muss dazu sagen, oder ich schätze das so ein, dass die eventuell, was die äußeren Rahmenbedingungen angegangen sind, eine gewisse Rolle vielleicht gespielt haben. Also man sieht das, wie gesagt, auch bei Dohausen, bei den Diplomaten. Die tragen sich da alle ein, aber das ist Afterwork, würden wir heute sagen. Also das heißt, die nächtigen bei ihm. Wir haben auch Rechnungen von diesen Übernachtungen und der größte Posten ist immer der Wein.
Na ja.
Und ich stelle mir das so vor, dass dann nach getaner diplomatischer Arbeit abends bei Getränken dieses Stammbuch in irgendeiner Form vorgelegt worden ist. Aber es spielt nicht direkt rein in die Verhandlungen. Und auch bei den Eheverhandlungen stellt man fest, da geht es um zwei Dinge. Das eine sind die diplomatischen Ziele. Das heißt, ein Gesandter, der ist diplomatischer Profi, der kriegt eine Instruktion, also eine Anweisung von seinem Fürsten, König, wie auch immer. Und da steht genau drin, verhandle über die und die Gegenstände. Und soweit ist dein Handlungs- oder Verhandlungsspielraum. Mhm. Und das zweite ist die Aushandlung der Ehepakten, also des Ehevertrages. Teilweise holt man dann nochmal weitere juristische Profis hinzu und da wird in einer bestimmten Tradition, also man guckt etwa, wie waren die Eheverträge früher formuliert, dann wird das festgelegt. Aber also da spielen die Stammbücher keine direkte Rolle. Ich muss halt sagen, als ich mir im Kontext meiner Dissertation dieses Themenfeld angeschaut habe, da haben mich die Stammbücher noch nicht umgetrieben. Also man müsste quasi mal schauen, ob bei dem diplomatischen Rahmen sowas eine Rolle spielt. Das ist noch nicht erforscht.
Ja, das klingt doch nach einem guten Plan für die nächste Forschungsfrage.
Ja.
Welche Inhalte finden sich denn in Stammbüchern? Sie haben da schon ein paar genannt. Wappen, Einträge, was gibt es da alles?
Das ist natürlich in der Longue Durée. Wir reden ja über mehrere Jahrhunderte und wir reden auch über so eine soziale Stratifikation nicht in einem Satz zu beantworten. Grundsätzlich, ich habe es vorhin schon angedeutet, sind Stammbücher ja Behältnisse für alles Mögliche. Insofern eher mit einem Briefmarkenalbum vergleichbar als mit einem Buch, was einen Text überliefert. Also wir haben grundsätzlich eben diese Einträge in schriftlicher Form. Das sind Sprüche, Zitate meistens aus der Literatur, moralisch. Dann gibt es eben die Widmung, die Unterschrift, Ort und Datum. Und was man früher immer als Beigaben bezeichnet hatte, was aber einfach konstitutive Elemente sind, es ist eben nicht nur Schrift.
Mhm.
Es sind eben auch Bilder, es kann Druckgrafik sein, die eingeklebt wird. Es sind hergestellte, extra für diesen Zweck hergestellte Zeichnungen, Wappen, haben wir gesagt. Es ist oftmals eben auch Musik. Es sind also alle denkbaren Notationsformen, die in ihrer jeweiligen Form da zusammengeführt werden und die grundsätzlich immer dem Zweck dienen, sozusagen Beziehungen herzustellen. Mhm. Ne? Also Und das hängt nun wiederum eben davon ab, was für ein Stammbuch es ist. Wir haben es eben schon gesagt, in den hochadligen Einträgen sind es oft eben, ist es ganz wenig Text. Das ist nur die Devise des jeweiligen Fürsten, der sich einträgt und sein Wappen, seine Unterschrift. Das reicht als Hoheitszeichen eines Fürsten aus und repräsentiert eben seine Souveränität.
So ein Fürst hat dann ja auch Anschlusstermine.
Und genau, der hat nicht mehr nötig. Bei studentischen Stammbüchern, die oft dann so als Quelle für das Studentenleben in der frühen Neuzeit ausgewertet wurden, ist es ganz oft so, dass in Bildern und Liedern und Sprüchen Wein, Weib, Gesang zelebriert wird. Die ältere Sittengeschichte hätte gesagt, also das ist sozusagen Spiegel studentischer Lebenswelt. Im Grunde sind das aber Klischees. Ne? Also es sind Klischees, Versatzstücke, die man einsetzt, um genau diese Art von Beziehung zu charakterisieren, und sind insofern Konstruktionselemente. Und ein Professor würde sich natürlich nicht mit einem zotigen Witz eintragen, sondern der bringt natürlich einen moralisierenden Spruch und gibt dem Studierenden mit was auf den Lebensweg.
Also war das Ganze gar nicht so individuell, sondern man schrieb das ins Buch hinein, was der eigenen sozialen Gruppe formell entsprach?
Ja, also das ist die Grundspannung, die wir bei vormoderner Literatur eigentlich immer haben. In der antiken Literaturtheorie spricht man da von Ars und Ingenium, also sozusagen der Gattungskonvention einerseits und dem Genie, wie man später sagte, dem individuellen Gestaltungsspielraum auf der anderen Seite. Und das ist ja schon angeklungen. Also wir haben bei den Stammbüchern eine Gattungstradition, die sich dann aber auch erst, sagen wir mal, im späten 16., frühen 17. Jahrhundert herausbildet und die sich natürlich auch wandelt im Laufe der frühen Neuzeit. Also es gab einen bestimmten Erwartungshorizont, also dass man etwa ein Zitat bringt, und typischerweise war das entweder von einem der Klassiker, Cicero, Horaz, Seneca, aus der Bibel, die Psalmen oder Ähnliches, ja, etwas Moralisierendes konnte es sein. Im 18. Jahrhundert werden es dann häufiger aber auch schon aktuelle Autoren, sehr beliebt in den 1760er bis 80er Jahren, etwa Friedrich Gottlieb Klopstock. Genau, und auch da gibt es einen bestimmten Zitateschatz, immer den man häufiger bringt als anderes. Dann kommt die Widmung, die ist dann schon wieder individueller. Also man wendet sozusagen dieses Zitat auf den Stammbuchhalter an oder knüpft irgendwie eine Beziehung zu ihm. Aber auch da werden diese Klischees, wie Sven es gerade nannte, eigentlich erwartet, die eben milieugebunden sind, so könnte man sagen. Und auch die Sprachen sind milieugebunden. Teilweise, also das heißt, als Theologe trage ich natürlich gerne eine der Bibelsprachen ein, also Hebräisch, Altgriechisch, Latein oder auch mal Aramäisch, wenn ich zeigen will, wie gebildet ich bin. Adlige verwenden häufiger Französisch oder Deutsch oder romanische Sprachen und so weiter. Also auch da gibt's, wie gesagt, bestimmte Regeln, an die ich mich halten kann. Aber es ist halt immer dieses Spiel aus, was kann ich mit meiner Person dann in diesem vorgegebenen Rahmen und in Dialog mit dem Stammbuchhalter da reinschreiben.
Und wenn wir an diese sogenannten Beigaben denken, inwieweit waren denn solche Einträge, zum Beispiel Zeichnungen, auch eine Kunstform? Also welche Rolle hat da eine ästhetische Komponente auch gespielt?
Das kann man nicht generell sagen. Also nicht alle Stammbücher sind sozusagen als Kunstwerke angelegt. Und das hängt ein bisschen vom Willen und von der Absicht des Stammbuchhalters ab. Bei Heinhofer ist ganz klar, der hat zum Teil die Kunstwerke in seinen Stammbüchern ja auch selbst in Auftrag gegeben. Es gibt aber eben auch, ja, das gewöhnliche Stammbuch kann auch völlig ohne Bildausstattung sein und nur aus textuellen Einträgen bestehen. Es gibt ein ganz schönes Beispiel im Bestand der Herzog-August-Bibliothek von einem Wolfenbüttler-Seidensticker, Heinrich Julius Altermann. Der hat in seinem Stammbuch Handzeichnungen von zeitgenössischen Künstlern, mit denen er offenbar bekannt war und die zum Teil auch in Wolfenbüttel tätig waren, zusammengeführt und wird von denen dann immer auch als besonders kunstliebend angesprochen in der Widmung. Also das ist ein offensichtlich ganz bewusster Prozess gewesen.
wir sind im Tresor. Herr Limbeck, was haben Sie mir denn da mitgebracht?
Also das ist das Stammbuch von Heinrich Julius Altermann.
Also erstmal, wenn ich das jetzt so hier vor mir sehe, denke ich, naja.
Ja.
Das ist also jetzt nicht das repräsentativste aller Stammbücher, oder?
Nee, das ist äußerlich so ein bisschen abgegriffen und speckig. Und es ist ein kleines Büchlein hat einen flexiblen Pergamenteinband.
Was ist das für eine Farbe? So dreckig beige?
Ja, das soll mal irgendwie ein bisschen elfenbeinmäßig gewesen sein und ist aber offenbar wirklich eben so auf Reisen gewesen und oft in die Hand genommen worden und sieht jetzt so ein bisschen unscheinbar schmutzig aus. Mhm. Hat aber auch, wenn man sich den Schnitt anguckt, dann sieht man da die Vergoldung noch oder die Reste.
Da schimmert es.
Genau, da glänzt es noch ein bisschen. Das ist auch schon
da sieht man
etwas
noch mehr
abgegriffen, aber ja.
Auf der unteren Seite sieht man das noch etwas mehr. Genau. Okay, also das sind Gebrauchsspuren, aber wenn man sich das Ganze jetzt in neu vorstellt, dann war es einfach ein schlichter, elfenbeinfarbener Pergamenteinband mit einem damals komplett vergoldeten Schnitt.
Ja, ja, also insofern so ein mittelgutes Niveau, würde ich sagen. Also das ist jetzt nicht prachtvoll. Das hätte aber auch dem Zweck nicht entsprochen. Ne? Also das ist tatsächlich etwas, was man unterwegs dabei hatte.
Mhm. Stammbuch to go.
Genau.
Was sind das hier für Prägungen auf der Vorderseite?
Genau, das sind vier Buchstaben geprägt, nämlich H-I-A-M, Heinrich Julius Altermann.
Ah, okay. Und in der Mitte so ein Emblem.
Und da ist, es ist so eine Verzierung. Das ist einfach so eine Vignette, die man auch hier in den, ne? Also da hat man so Streicheisenlinien, da ist der Vorderdeckel gerahmt, und dann sind in den Ecken nochmal so Stempel mit, Verzierungen.
Ah ja, da ganz blass. Das sind so Pflanzen.
Genau, das sind so vegetabile Formen. Genau.
Vegetabile Formen. Ja. Okay, dann schauen wir mal, was sich drin findet.
Was man dann, wenn man da reinblättert, sieht, ist auch ganz typisch für Stammbücher. Es sind nämlich viele, viele leere Seiten.
Warum das denn?
Ja, weil sich da niemand eingetragen hat. Ne? Also das Stammbuch ist ja zunächst mal ein Blankobuch. Ich bin mit diesem Blankobuch unterwegs, lege es Menschen, denen ich begegne, mit denen ich befreundet bin oder die auch mich besuchen, vor und bitte sie um einen Eintrag. Und dann suchen die sich aus, wo es ihnen passt. Also in dem Fall, in diesem Fall ist es ganz frei. Mhm. Das sieht man dann eben auch an den verschiedenen Orten und an den Daten, dass das mal dass das nicht in einer Ordnung, in einer Reihenfolge des Buches ist, sondern irgendwo anfängt. Denn der erste Eintrag, den man hier findet, der datiert aus 16, jetzt muss ich nochmal ganz genau gucken, 1631. Und das ist einer der spätesten Einträge überhaupt.
Ach so. Hier auf dieser Seite sehen wir also einen handschriftlichen Eintrag. Vielleicht blättern wir noch mal weiter. Oh, wieder leere Seiten.
Dann kommen wieder leere Seiten. Und dann gibt es ja hier den nächsten handschriftlichen Eintrag.
Also es ist nicht immer auch illuminiert oder
nein, es gibt die meisten Einträge sind reine Texteinträge. Hier ist es ganz interessant, das sehen wir auch öfter. Es gibt Sprüche. Es gibt hier in drei Sprachen, ne?
Ja.
Der erste ist lateinisch. Spes mea Jesus Christus, meine Hoffnung ist Jesus Christus. Und dann geht es auf Französisch weiter, ganz ähnlich, en Dieu seul mon espérance, also in Gott allein meine Hoffnung. Und dann ist es
italienisch,
aber inhaltlich ganz anders, nämlich assai sa gibensa tacer, also wer gut zu schweigen weiß, der weiß genug. Und dann kommt ganz konventionell auch das, eine Widmung, ne?
Ja, ja.
Wo derjenige, der sich einträgt, den Stammbuchhalter anspricht, mhm, in der Regel namentlich, und sagt, das trage ich jetzt ein, da zur Erinnerung an mich und zur Erinnerung an unsere gute Freundschaft. Ne? Und das ist auch konventionell. Die sind alle befreundet miteinander, mhm, auch wenn sie sich gerade erst auf der Reise begegnet sind. Und dann gibt es eben einen Ort und ein Datum und in der Regel eben auch eine Unterschrift.
Und ist das dann eine Anspielung an den Herrn Altermann, er solle doch ein bisschen mehr schweigen vielleicht? Oder?
Das haben die Leute wahrscheinlich, das kann schon, wenn man weiß, dass die Leute sich wirklich kannten, mhm, dann kann das vielleicht eine persönliche Anspielung sein. Aber in der Regel haben die Leute ein gewisses Repertoire an Sprüchen. Mhm. Das ist nicht unbedingt, gerade diese Sprüche, diese Zitate sind nicht unbedingt auf die Person zu beziehen. Mhm. Das ist in der Regel konventionell. Und es gibt aber eben doch auch Einträge, die aufwendiger gestaltet sind.
Gehen wir mal dahin.
Gehen wir mal genau auf diese Seite. Und da sehen wir, dass jemand auch mit dem Querformat sich nicht an das Querformat halten wollte, sondern einen als Federzeichnung, als Grisaille hochkant einen Merkur reingemalt, gezeichnet hat.
Um den nötigen Platz zu haben, ja, wurde das Buch
genau, also eine
gedreht und
ja, also es ist sozusagen eine manieristische Figur, ne? Also man würde, wenn es eine Skulptur wäre, würden wir sagen, das ist eine Figura Serpentinata. Der ist also ganz schwungvoll auch mit der wehenden Toga. Mhm. Ist eigentlich ein nackter Mann. Mhm. Und man fragt sich so ein bisschen, warum braucht er diese Fetzen da auch noch, die da. Aber das ist eben natürlich irgendwie genau manieristische Auffassung der Figur.
Mhm.
Und ist von Heinrich Götz, den kennt man auch als Maler und Zeichner. Der hat sich eben auch interessanterweise 1617 eingetragen, also als Heinrich Götz Bildhauer zu Wolfenbüttel 1617. Ohne genaues Datum, wie es eigentlich üblich wäre und ohne irgendwie eine Widmung.
Hm.
Das ist offenbar eine persönliche Bekanntschaft.
Ja.
Als Heinrich Julius Altermann nach einer längeren Reise, die wir aufgrund dieses Stammbuchs auch rekonstruieren können, 1617 Grad wieder zurück in Wolfenbüttel war.
Mhm.
Denn vorher war er 2 Jahre lang, von 1615 bis eben 1617 in Italien.
Ah, okay.
Und es gibt eben Einträge aus Rom und aus Florenz und auch aus Städten auf dem Weg. Ich guck mal, was man unbedingt noch sehen sollte.
Ja.
Das ist ein einzelnes Blatt, was hinten auf der Rückseite versehen ist. Antonius Möller ist das. Das ist in der Tat einer, den man auch als Maler kennt aus der Zeit.
Mhm.
Und der hier eine schöne Federzeichnung beigetragen hat, die möglicherweise auch erst nachträglich hier einmontiert worden ist, weil sie auch vom Zustand her schon so ein bisschen ausgefranst ist.
Ausgefranster darauf, als der Rest.
Als der Rest, was darauf hindeutet, dass das vielleicht erstmal nur ein loses Blatt war. Mhm. Auch die Beschriftung auf der Rückseite deutet darauf hin, es ist auch ein anderes Papier.
Ah ja.
Und es zeigt uns drei Personen, eine junge Frau, die gerade auch ihren Busen bedeckt, und zwei alte Männer. Das ist aber auch eine bekannte Geschichte. Susanna aus dem Alten Testament, die von zwei alten Männern ja belästigt wird, würden wir heute sagen.
Ja.
Und genau.
Also berühmtes, auch viele biblische,
berühmtes Sujet, genau.
Biblische
Motive. Und klassische Motive. Mhm. Ne? Genau.
Was für ein wertvolles Souvenir von so einer Reise.
Wenn man das jetzt irgendwie, was ja in der antiquarischen Praxis durchaus passiert, in Einzelblätter zerlegt und dann einzeln versilbert und vergoldet und das mal hochrechnet, dann haben wir doch ein paar Euros hier auf der auf der Unterlage liegen.
Ja, ich werde schon ganz ehrfürchtig hier.
Ja. Und es ist tatsächlich relativ, also wir haben ja viele repräsentative und bekannte Handschriften, auch das Stammbuch von Herzog August. Mhm. Dieses hier ist, ich habe es vorhin schon angedeutet, wirklich, obwohl Friedrich Thöne darüber publiziert hat, eigentlich nicht bekannt. Und auch nochmal ein Grund, warum wir eigentlich uns jetzt der Katalogisierung genau dieser Stücke der Stammbücher in unseren Beständen widmen wollen.
Ja.
Und sie auch digitalisieren und beschreiben.
Was haben wir hier? Eine Dame in Unterwäsche?
Ja, die ist vermutlich, weil da ein Stück fehlt in Unterwäsche.
Das müssen Sie erklären.
Genau, wir haben eine Dame in zeitgenössischer Tracht, auch wieder im Hochformat. Und die gibt Einblicke, die steht erstmal auf so Kothurnen, ne?
Was ist das?
Also auf einer Erhöhung unter ihren Schuhen.
Das sind keine High Heels.
Also das sind quasi so antike High Heels. das sieht man nicht normalerweise unterm Rock, dass die sozusagen schummelt bei ihrer Größe. Und man muss sich vorstellen, dass es diesen Ausschnitt, dass man unter ihren Rock gucken kann, im Original oder im Originalzustand nicht gegeben hat, sondern dass da so eine Klappe drüber war, wo man den Rock bis zum Boden gesehen hat. Und dann konnte man sozusagen mit dem Fingernagel unter diese Klappe, die Klappe hochheben und hatte dann den Blick auf diese Erhöhung und aber eben auch auf die Strümpfe und die Unterwäsche.
Das gibt's doch nicht.
Also das ist der Gipfel sozusagen der Erotik, also die die Miniaturform einer Peepshow im Stammbuch.
Ich danke Ihnen für diese Einblicke, Hellenbeck.
Damit meine ich Einblicke.
Genau, ich meinte den ins Stammbuch.
Genau.
Wir gehen zurück ins Studio. Hellenbeck, Sie beschäftigen sich in Ihrer Forschung ja auch viel mit Musikalien. Ich glaube, Sie haben schon erwähnt, dass es auch musikalische Beiträge in Stammbüchern gibt, ja?
Ja, das ist eigentlich ganz üblich. Sie sind vielleicht statistisch nicht so häufig wie die Bildbeiträge, aber man muss vielleicht zwei Faktoren ansetzen. Einerseits sind wir im akademischen Milieu unterwegs. Und es ist eben ganz normal in der frühen Neuzeit, dass die jungen Männer, die Frauen auch, aber die Männer, die sind aufs Gymnasium gegangen und haben dort eine sehr gute musiktheoretische und musikpraktische Ausbildung erhalten. Das heißt, Musik ist eigentlich eine ganz normale Ausdrucksform, sodass man als Einträge sehr häufig Kanons findet oder auch Tabulaturen. Und davon muss man ein bisschen vielleicht unterscheiden, die Einträge von Musik Profis aus einer etwas späteren Zeit, also Musiker, Musizierende und Komponisten, die dann musikalische Einträge machen, indem sie also irgendwie eigene Kompositionen zitieren oder auch so musikalische Witze eintragen. Das ist so eine gruppenspezifische Form von Insider-Jokes. Also man schreibt zum Beispiel dann eine Notenzeile mit lauter inharmonischen Verwechslungen oder dass sich dem Laien eben nicht auf den ersten Blick erschließt, aber der Musiker guckt dahin und erkennt das eben, ja.
Wir befinden uns im akademischen Milieu, haben Sie gesagt. Das heißt, es konnte nicht jeder Mensch ein Stammbuch führen.
Also ganz klares Jein. Das hängt so ein bisschen vom zeitlichen Rahmen ab. Also wir haben ja gehört, im 16. Jahrhundert geht das richtig los mit den Stammbüchern, auch wenn man hier auf älteren Formen sozusagen aufsitzt. Und am Anfang, denke ich, kann man sagen, ist das schon eine recht elitäre Geschichte. Also es beginnt eben an bestimmten Hochschulen und verbreitet sich dann auch in diesem Milieu. Der Adel stößt sozusagen hinzu, aber dann kann man schon im Laufe des 17. und vor allem 18. Jahrhunderts feststellen, dass das Ganze auf eine immer breitere soziale Basis dann doch hingeht, bis hin zu Handwerkern, die dann wohl Stammbücher oder ähnliche Formen bei ihren Reisen, um Meister zu werden, etwa dann verwenden. Also in unserer Sammlung gibt es sowas nicht, aber es wird in der Forschung durchaus angeführt. Ich glaube nicht, dass das allzu häufig war, aber das gab's. Die Frauen stoßen hinzu, zunächst eben die hochadligen Damen im 17. Jahrhundert, dann die Adligen insgesamt, dann typisch etwa Professorinnen, Gattinnen im 18. Jahrhundert, die sich mit eintragen. Und dann immer mehr Frauen, bis dann, ja, wir kommen vielleicht noch drauf zu sprechen, aus dem Stammbuch das Poesiealbum wird, das dann irgendwann sogar von den Frauen mehr oder weniger dominiert wird, sozusagen. Genau, also man kann feststellen, dass mit Einschränkungen das Stammbuch dann sich doch zu einem breiteren gesellschaftlichen Phänomen hin entwickelt. Setzt aber natürlich auch Schriftlichkeit voraus, die natürlich dann im 18. Jahrhundert vor allem ja zunimmt.
Was ist denn das übergeordnete Ziel der Stammbuchforschung im Niedersächsischen Landesarchiv und an der Herzog-August-Bibliothek?
Also ursprünglich, wir sind ja ein Archiv, keine Universität oder Akademie, ging es gar nicht so sehr um die Forschung, muss man dazu sagen, sondern es ging darum, unsere Sammlung tiefen zu erschließen, also wirklich jeden Eintrag zu erfassen, es nicht nur summarisch zu erschließen, also Album von dem und dem mit so und so vielen Einträgen, und die Sammlung zu digitalisieren, also online so bereitzustellen, dass es so etwas, ein bisschen hochtrabend formuliert, wie eine virtuelle Forschungsumgebung bildet. Mhm. Und es ging dann in zweiter Linie aber auch darum, diese Sammlung bekannt zu machen. Denn es ist eine durchaus bedeutende oder relativ bedeutende Sammlung, 307 Alben, die größte in Norddeutschland. Aber sie war bis zum Beginn dieses Projekts nahezu unbekannt. Also es gibt etwa eine Studie von, ich glaube, 2010 oder 11 zu Helmstedter studentischen Alben und die zitiert unsere Sammlung nicht oder kennt die gar nicht, obwohl wir wohl die meisten Helmstedter studentischen Alben haben. Und das wollten wir eben ändern. Also die Sammlung sollte nutzbar, sie sollte sichtbar sein, sie sollte bekannt gemacht werden. Und davon abgeleitet sind wir dann eben auch dazu gekommen, etwa in Form von einer Tagung, dass auch in Sachen Forschung hier noch Dinge zu leisten sind.
Mhm. Herr Limbeck?
Na, wir haben uns im Grunde da dran gehängt als Herzog-August-Bibliothek, weil just in der Zeit gerade das große Stammbuch von Philipp Heinhofer erworben wurde und wir ein Projekt hatten, was ich jetzt nicht 300 Stammbüchern, sondern nur diesem einen.
Aber was für eins?
Ein großes
und besonders schönes und wertvolles und teures. Und die Bedingung für die Erwerbung war ja, dass wir es eben auch erforschen und edieren. Und war ja ein Projekt, was dann Sabine Jakuzinski bei uns auch geleitet und durchgeführt hat mit einer digitalen Edition und begleitenden Publikationen dazu. Mich selber haben in dem Zusammenhang Fragen der Erschließung interessiert. Ich habe ja vorhin schon gesagt, nur weil es wie ein Buch aussieht, ist es noch lang kein Buch. Also es ist eben doch eine sehr eigene mediale Form. Und wir sind eben doch gerade dabei, im größeren Kontext der Handschriftenerschließung unsere Regeln neu zu formulieren. Und von daher war diese Medienform Stammbuch als Hybrid zwischen Handschrift und Druck und Album eben auch eine besondere Herausforderung, Kriterien für die Beschreibung zu entwickeln. Da sind wir jetzt auch noch länger dran. Und letzten Endes ergibt sich dann daraus eben auch wiederum die Praxis, dass wir derzeit einen Antrag vorbereiten, um unsere eigenen Stammbücher, die keine geschlossene Sammlung bilden, aber doch auch so knapp 200 Stück sind, die sich über den Bestand verteilen, zu katalogisieren und zu digitalisieren.
Und gibt es Forschungsergebnisse oder auch digitale Angebote, die Sie unseren HörerInnen besonders ans Herz legen möchten? Das können Sie jetzt mündlich tun und wir verlinken aber natürlich alles auch gerne in den Shownotes.
Das nutze ich jetzt natürlich, um Eigenwerbung zu machen. Das heißt, unsere Sammlung wurde eben komplett digitalisiert und zu größten Teilen auch in der beabsichtigten Form tiefenerschlossen. Also Sie können ganz bequem in Arkinsis, Niedersachsen, unserem Archivprogramm von zu Hause aus, diese Sammlung entdecken, aber auch eben auswerten und erforschen. Gemeinsam mit dem Projektmitarbeiter Magnus Ulrich Färber habe ich dann ein Einführungsband geschrieben, sozusagen als Erstauswertung, Einführung in die Sammlung. Und wir haben eben festgestellt, dass es zum Thema Stammbücher ein Tagungsdefizit gab. Mhm. Also die letzten Tagungen gab, fanden Ende der 70er Jahre und 1986, also in meinem Geburtsjahr, hier an der Herzog-August-Bibliothek statt. Danach kamen eigentlich nur noch kleinere Workshops. Und da konnten wir natürlich einerseits dran anknüpfen an diese Wolfenbütteler Stammbuchtagung. Und zum anderen eben wollten wir hier Erschließung und Erforschung von Stammbüchern auf neuestem Stand, zumindest schlaglichartig, zusammenführen. Und da wird am 23. Juli eben der Tagungsband erscheinen und den stellen wir dann auch am 26. August im Schlossmuseum in Braunschweig vor.
Herr Limbeck, jetzt müssen Sie auch noch Eigenwerbung für
Ich muss natürlich, genau, ich habe es schon erwähnt, ich hinweisen auf die digitale Edition des großen Stammbuchs von Sabine Jagodzinski und ihren weiteren Mitarbeitenden mit hochauflösenden Abbildungen, einer vollständigen Transkription, Edition der Texte und einem Kommentar. Das ist sozusagen jetzt die Höchstform die denkbarer Erschließung von Stammbüchern.
Mhm. Wunderbar. Wie gesagt, alle Links finden Sie in der Folgenbeschreibung. Herr Limbeck, Herr Haas, was ist denn Ihr persönlicher Lieblingseintrag und warum?
Also bei mir ist es tatsächlich gar nicht ein einzelner Eintrag, sondern eher eine Kette von Einträgen. Und zwar hatte ich es ja vorhin kurz erwähnt, ein Modeautor in Stammbüchern oder den Zitaten war Friedrich Gottlieb Klopstock in den, sagen wir mal, 1760er bis Mitte der 1780er Jahre. Und dann kam er außer Mode. Mhm. Und Klopstock selber hat sich auch gerne in Stammbücher seiner Fans sozusagen eingetragen. Und da zitiert er eigentlich meistens Horaz am Anfang. Aber dann kommt er eben außer Mode und dann fängt er an, sich selbst zu zitieren. Und genau, also einmal aus dem Messias, seinem großen Epos, das wohl nur relativ wenige wirklich gelesen haben. Mhm. Dann aber auch aus seinen Oden, also seinen Gedichten. Und einmal zitiert er auch eine komplette Ode von sich. Das ist auch sehr ungewöhnlich. Normal kommen immer nur sehr kurze Stücke sozusagen zum Einsatz. Und ja, das fand ich schon relativ stark, dieses Selbstbewusstsein vom alten Klopstock.
Mhm. Und bei Ihnen?
Ja, das ist ein Bild in einem Stammbuch, was sich weder im Landesarchiv noch in der Herzog-August-Bibliothek befindet, sondern im Herzog-Anton-Ulrich-Museum in Braunschweig, weist aber eben auch darauf hin, dass Stammbücher ein Sammlungsgut sind, was in allen Gedächtnisinstitutionen vorkommt und da auch entsprechend zu entschließen ist. Das Stammbuch von Johann Jakob Müller, das hat ein Bild, was zwei Lautenisten zeigt, die allerdings nicht musizieren, sondern ihre jeweiligen Instrumente als Waffen benutzen und die sich sozusagen gegenseitig um die Ohren hauen. Es gibt ja in der Avantgarde sowas wie Instrumentenzertrümmerung, aber da finden wir das eben schon auch in der frühen Neuzeit vorgebildet.
Da gibt es offenbar wirklich viel zu entdecken. Wann und warum hörte denn die Tradition des Stammbuches eigentlich auf?
Also sie hört, es ist ja auch schon angeklungen, nicht wirklich auf, sondern es ist eher ein Transformationsprozess. Das heißt, ganz grob gesagt, aus dem Stammbuch wird im 19. Jahrhundert das Poesiealbum. Das heißt, ohnehin wird diese Gattungstradition ein bisschen lockerer gegen Ende des 18. Jahrhunderts, Anfang des 19. Jahrhunderts und das setzt sich dann fort. Also es ist nun Platz für größere Zitate, aus Freundschaft wird noch mehr, vielleicht Leidenschaft, Emotionen kommen stärker mit hinein. Die Benutzergruppe ändert sich etwas, also die Frauen gewinnen sozusagen da an Einfluss und werden auch jünger. Also dieses Medium entwickelt sich dann eher hin zum Poesiealbum, das dann von Jugendlichen oder Mädchen gepflegt wird, auch noch im 20. Jahrhundert. Dann kann man sagen, irgendwann kommt es zu einer weiteren Infantilisierung in Form dieses Freundebuchs. Da hatten wir schon drüber gesprochen. Aber man kann auch feststellen, dass zumindest in mittelbarer Form das Ganze auch in die Social Media einfließt. Mhm. Also wer den Film The Social Network kennt, der weiß, dass Facebook eigentlich gedacht war als eine digitale Form eines Jahrgangsalbums der Universität Harvard. Und natürlich hat sich dann solche Social Media Formen haben sich dann emanzipiert stark von dem, was man mit einem analogen Stammbuch machen kann. Also Videos oder Tonaufnahmen greifen Platz. Man kann stärker interagieren, als man das im Stammbuch natürlich konnte, durch Einträge und Gegeneinträge sozusagen. Aber ich glaube, sozusagen der Grundimpuls, soziale Beziehungen, Freundschaften abzubilden, einzufangen, auch zur Selbstvergewisserung, das ist geblieben. Und insofern könnte man sagen, Stammbuch und kein Ende. Ja.
Das ist ein schönes Schlusswort. Herr Haas, Hillenbeck, ich danke Ihnen für das Gespräch.
Ja, vielen Dank.
Das war unser Ausflug in die Welt der Stammbücher. Nochmal ein großes Dankeschön an Dr. Sven Limbeck und Dr. Philipp Haas für diese spannenden Einblicke und natürlich an Sie, liebe ZuhörerInnen, fürs Zuhören. Wenn Sie mehr erfahren möchten, besuchen Sie gerne die Webseiten der Herzog-August-Bibliothek und des Niedersächsischen Landesarchivs. Folgen Sie uns auch auf unseren digitalen Stammbüchern, also auf Instagram, Facebook und Mastodon, um keine Neuigkeiten und weitere spannende Einblicke zu verpassen. Außerdem freue ich mich natürlich wie immer riesig, wenn Sie Habgehört abonnieren, diese Folge teilen und uns eine Bewertung dalassen. Bis zur nächsten Episode. Tschüss und bis ganz bald. Habgehört ist eine Produktion der Herzog-August-Bibliothek. Aufnahme und Postproduktion: Landesmusikakademie Niedersachsen. Redaktion: Marie Adler. Sounddesign: Klingebiel Creative.